Okay, ich glaube, wir haben guten Ton und wer weiß, wie lange die Kinder Ruhe geben. Dann würde ich nämlich mal sagen, dann, wenn ihr kein Vorgeplänkel mehr braucht.
Ich
Nö,
bin
eigentlich
jetzt
nicht.
gespannt, was dein Intro-Song geworden ist.
Das sollst du dann jetzt auch hören. Schön ist anders.
Ja, aber schon die Totenmelodie. Ich dachte, das würde doch das Lied vom Saufbold
Ich
werden.
hatte tatsächlich überlegt, ich könnte nachher noch das Lied vom Southbold auf der Ukulele spielen. Ich habe das vorhin noch einstudiert. Aber ich glaube, für
Okay.
schön brauchen wir dann auch Jean-Pierre Bouquetert, der die Originalmusik komponiert hat von Herrscher der Zeit. Um den Film geht es heute und ich begrüße zwei bekannte Stimmen. Den einen habt ihr schon gehört, das ist der Lars, der war in letzter Zeit häufiger hier. Hallo Lars.
Hallo.
Hallo. Und der Markus ist wieder bei uns dabei. Hallo Markus.
Hallo Felo.
Das ist schön, schöne Gruppe. Ich glaube, ihr
Wir
habt noch
hätten.
nicht zusammen aufgenommen, oder?
Nee, noch
Nee, noch
nicht.
nicht.
Ah. Hallo Markus.
Hallo Lars.
Jungfräulich, wie schön.
Ich glaube, ich komme auf dem Video hier echt super rüber. Wenn ich die Farben invertiere, bin ich ein Herrscher der Zeit.
Ja, also nur ein bisschen drehen, damit du schön grün wirst. Das ist
Ja.
auch wichtig. Denn Herrscher der Zeit sind grün. Das ist das Einzige, was wir so wirklich über sie sagen können, dass sie grün sind, dass sie irgendwann plötzlich vorkommen. Aber der
Dass sie grün
Kleine.
sind, dass sie keine Schatten haben und dass sie eine lange Nase haben.
Allerdings, ja. Ich habe auch schon überlegt, ob ich für die Illustration Data einfach eine neongrüne Socke in die Hand geben soll. Aber ich glaube, das, was die meisten Leute mit dem Film wahrscheinlich verbinden, wenn sie sich an den Film erinnern, sind die weißen Engel. Also habe ich eine weiße Tennissocke mit Flügeln gezeichnet. Viel schöner.
Ich hab's auch wieder vergessen. Das letzte Mal, dass ich den Film gesehen habe, da habe ich noch in Essen gewohnt. Das heißt, das muss vor 2012 gewesen sein. Und genau wie damals habe ich dann gedacht, die Herrscher der Zeit, das sind doch diese weißen Engel.
Ja, es geht mir auch jedes Mal so. Ach, dann am Schluss. Ach, das ist der Herrscher der Zeit, dieser grüne
Ja.
Alien, der ganz am Schluss aus dem Nichts für ein paar Sekunden auftaucht, nichts macht, außer dazustehen. Nachdem ist der Film benannt. Toll. Okay, der Film Herrscher der Zeit, Maître du Temps, im französischen Original, ein Zeichentrickfilm von 1982, 79 beziehungsweise 75 Minuten lang, je nachdem, welche Fassung man hat. Ich habe die mit 75 Minuten. Nach der Romanvorlage von Stefan Wühl, L'Orphelin du Perdide, der weiße Junge von Perdida. Regie hat geführt René Laloux, Drehbuch auch René Laloux, zusammen mit Jean Giraud, den Comic-Kenner unter dem sehr viel bekannteren Pseudonym Möbius kennen. Das Originaldesign und Storyboard war auch von Möbius. Also die beiden haben diesen Film maßgeblich zusammen gestaltet. Produziert wurde das Ganze in Ungarn. Das war eine Koproduktion von mehreren Ländern: Frankreich, Ungarn, Deutschland, Großbritannien, ich glaube noch irgendwas. In Ungarn in den Pannonia Studios mit dem Arbeitstitel Traps of the Future. Das Pannonia Filmstudio ist mir persönlich bekannt gewesen, weil wir ungefähr um die Zeit rum oder später einen Ungarnurlaub gemacht haben. Und die Tochter des Freundes meiner Eltern, die Freunde, die wir besucht haben, die Tochter, die war schon deutlich älter als ich damals, die hatte in diesen Pannonia Studios gearbeitet und mir also Standbildfotos vom Film Felix the Cat, an dem die damals gearbeitet, geschenkt. Da war ich stolz wie Bolle drauf. Ich habe das für echte Filmstreifen gehalten.
Mein erster. Und hat dich das dann vielleicht tatsächlich bei deiner Studium- und Berufswahl beeinflusst?
Das klingt blöd, aber ja. Das klingt jetzt wirklich blöd, aber ja, das hat's total.
Das klingt ja überhaupt nicht blöd. Das klingt ja irgendwie total logisch, dass das dann ausschlaggebend
ist. Nee, das klingt so nach so einem Klischee. Das ist eigentlich so eine Klischeegeschichte, aber es war wirklich dann auch so. Bisschen albern, aber ja. Naja, Musik hatten wir schon gesagt von Jean-Pierre Bouter und ja, das ist erstmal das, was ich so zu den Eckdaten von dem Film sagen kann.
Kann ich noch ein bisschen ergänzen? Ja. Also Regie Laloux, er war von 57 bis 1998 aktiv, hat in der Zeit hauptsächlich Zeichentrickfilme produziert, unter anderem auch mit Isaac Asimov zusammen. Ich weiß jetzt, habe leider vergessen mitzunotieren, welcher das war. Müsste man nochmal recherchieren. Fand ich relativ interessant, dass er sich da auch auf das Science-Fiction-Genre festgelegt hat. Gibt ja nur so ein paar Ausreißer, die ich da gefunden hatte. Zu Möbius wollte ich nochmal...
Zu Möbius kommen wir auch gleich, aber bleib mal kurz bei René Laloux. Der hat ja auch einige andere Filme gemacht, die man vielleicht kennt. Ich bin mir nicht sicher, ob der Film, den wir heute, Herrscher der Zeit, oder ob der Wilde Planet, das ist der andere Film, ist der, den wir schon in unserer allerersten Folge mal angeteasert haben, dass wir den besprechen wollen. Der Wilde Planet ist auch ein Film, der im Gegensatz zu diesem hier Design von René Laloux hat, der nicht nur Filme gemacht hat, sondern selber ja auch Künstler war.
Nee, aber das stimmt ja auch gar nicht. Das habe ich letztens auch rausgefunden. Das Design ist von Roland Topor, mit dem der noch zusammengearbeitet hat.
Ich dachte wirklich, das wäre von Laloux selber. Okay.
Habe ich nämlich dann auch gedacht. Aber das sieht man dann auch ganz stark, wenn man dann andere Sachen von Roland Topor sieht, dass die in die Richtung gehen.
Ich dachte einfach nur, weil sehr viele Kurzfilme von René Laloux auch genau dieses Design haben. Und ich dachte, ja gut, bei Kurzfilmen ist es häufiger mal so, dass Filmemacher, wenn sie am Anfang ihrer Karriere sind, alles selber machen müssen. Und dann auch ihr gerne mal ihr eigenes Design nehmen, weil das für sich selber leichter zu produzieren ist. Das kennt jeder Trickfilmer, der das Design von anderen Leuten bearbeiten muss. Das ist, als ob man fremde Schuhe anzieht und damit dann Marathon laufen muss.
Sie sind ja auch nicht ganz weit auseinander vom Stil her.
Ja, das kann sein. René Laloux hat, und daher könnte man die Herrscher der Zeit kennen, in den 80ern zusammen mit Lisa Fitz die fürchterlichen Freunde moderiert. Da hast du mir neulich noch was geschickt, Lars.
Genau, das ist nämlich mein Berührungspunkt gewesen mit Die Herrscher der Zeit. Ich hatte jetzt nicht notiert, wann das lief, 87, 86, 87, 88, irgendwie so um den Dreh, lief das auf ARD, glaube ich. Mhm. Fürchterliche Freunde, eine sechsteilige Fernsehreihe mit Lisa Fitz als Moderatorin und Roland Topor, der dann halt mit im Studio saß.
Nee, Moment, das war Laloux.
Laloux. Moment, ich trinke mal einen Schluck.
Ja, ein kleiner, dicker Mann mit Brille und Schnauzbart. So vollkommen unkünstlerisch eigentlich. Der wirkte so gar nicht das, was man sich unter dem vorstellen kann. Sehr brav und bieder im Vergleich zum Beispiel mit Möbius, der schon deutlich künstlerischer rüberkommt, wenn man den so über die Jahre und Jahrzehnte Bilder und Aufnahmen von ihm sieht.
Ja, ich habe auch irgendwann noch mal ein älteres Foto von ihm gesehen, wo er dann auch halt runzliger geworden ist und dann auch so einen weißen Stoppelbart hatte, sah halt aus wie jemand, den man sonst vor einer Kneipe mit einem Glas Rotwein treffen würde.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Der hat so dieses Ding. Aber ich glaube, auch daher kenne ich das, weil ich kann es auch von früher, und wenn das auf ARD lief, dann kann ich es gesehen haben, weil das war eine WDR- oder SWR-Produktion, wenn ich mich nicht irre, wenn das da auf dem dritten gelaufen wäre. Aber es muss nachmittags gelaufen sein.
Genau, es lief mehr oder weniger im Kinderprogramm, weswegen ich das dann auch gesehen habe, weil gab ja nicht viel für Kinder im Fernsehen und was kam in der Zeit, hat man sich dann angeguckt und das meiste davon war halt sehr verstörend, was da lief. Und selbst die Sachen, die für viele nicht so verstörend waren, zum Beispiel Ernest, der kleine Vampir, hat mich als Kind halt total verängstigt. eine kleine Zeichentrickserie um einen Vampir, der jede Nacht auf ist, irgendjemandem das Blut auszusaugen und dessen Geschichten immer damit enden, dass er stirbt und aus einem Traum aufwacht, weil er quasi nicht gestorben ist, sondern das alles nur geträumt hat.
Allein dieser Vampir mit diesen unglaublich langen Säbelzähnen, die ihn da aus dem Mund, das sieht auch nicht aus wie ein Vampir, sondern eher wie ein, was weiß ich, irgendein Monster.
Der hat ich fand immer, dass der aussieht wie ein Elefant. Er hat zwar keinen Rüssel, aber der hat auch so eine große Nase.
Ja, genau. Wie ein Elefant ohne Rüssel. Unglaublich. Und diese ganze Sendung ist total, das waren alles sehr künstlerische, abgefahrene Filme, zum Teil etwas lächerlich und zum Teil total verstörend einfach. Und da war dann auch immer in Etappen am Schluss der Herrscher der Zeit. Also am Schluss weiß ich auch nur, weil ich mir das Video von den Sexy Cripples angeschaut habe. Die haben da einen tollen YouTube-Video, ich werde das verlinken, drüber gemacht oder er, also es sind ja eigentlich zwei. Aber diese Fortsetzungsgeschichte Herrscher der Zeit, das weiß ich auch noch. Ich kann mich da erinnern. Ich konnte mich da wirklich von meiner Kindheit dran an ganz viele Szenen erinnern und ich weiß auch noch, dass mich Herrscher der Zeit zum Teil auch wirklich, wirklich verstört hat. Da waren ja einige Szenen dabei, die würdest du heute keinem Kind mehr zeigen wollen.
Ja, aber du warst ja schon ein bisschen älter zu dem Zeitpunkt.
Das stimmt, ja. Wie alt war ich? 14.
Ja.
Ich muss 6 gewesen sein, als ich das erste Mal gesehen habe. Oder 7, weil 1990 wurde es im ersten gezeigt. Und ich glaube, da haben mich meine Eltern davor gesetzt und gesagt, ach, guck mal, das ist was für Kinder.
Ja. Und die ganze Sendereihe wurde ja auch nie wieder ausgestrahlt. Deswegen, das Video von den Sexy Cripples basiert ja auch auf einem Sendemitschnitt, den sich der Moderator besorgt hat, indem er sich alle 6 Folgen hat aus dem Archiv raussuchen lassen und dafür Unmengen von Geld dann ausgegeben hat.
Irgendwie über 200 Euro, das ist schon ein stattlicher Preis, aber das ist nun mal so, wenn man dann beim Sender.
Das hat nichts mit dem Thema zu tun, aber da möchte ich kurz erwähnen, dass ich das auch gemacht habe.
Ich auch.
Nicht für diese Sendung, sondern für den Film Das höfliche Albtraumkrokodil, der mich als Kind genauso verstört hat.
Das habe ich auch gemacht. Ich muss jetzt nur sagen, mir fällt jetzt der Titel von dem Film nicht ein. Der handelt, spielt auf Ibiza, also der kleinen Nachbarinsel von Formentera in den 80ern. Ist so eine Urlaubsklamotte.
Mit Karl
Dahl. Nein, ohne Karl Dahl, Gott sei Dank. Nicht Sunshine Reggae auf Ibiza. Da hatte ich aber meinen Lehrer, der war dort Statist. Einen Film habe ich mehrfach in meiner Schullaufbahn sehen dürfen. diese Urlaubsklamotte auf Formentera, die hat bei uns einen familiären Hintergrund, weil einfach wir sind auch in dieser Zeit auf Formentera gewesen, hatten dort ein Ferienhaus, also kennen diese Insel dann auch aus der Zeit ganz gut und es ist so wahnsinnig lustig, weil es hat sich auch viel verändert und die fahren dann damals noch mit einem alten, ich sag mal, umgebauten Fischkutter, so einen kleinen Frachter, setzt man von Ibiza rüber nach Formentera. Und wenn da Autos transportiert wurden, dann wurden die halt da rübergewuppt. Also alles händisch noch und gar nicht auf Tourismus ausgelegt. Und das ist halt wahnsinnig lustig, wenn man das nochmal sehen kann von damals.
Ja. Ich glaube, das hast du auch schon mal erzählt. Finde ich ja schon eine spannende Geschichte, den eigenen Lehrer in sowas wiederzufinden. Das würde ich wahrscheinlich dann auch immer und immer wieder geschaut haben damals.
Wir durften das dann jedes Jahr vor den Sommerferien anschauen.
Ja, wenn ich danach gehen würde, müsste ich mir irgendwie aus dem WDR Vögel im Winter suchen. Den haben wir ständig geguckt in der Schule. Aber den möchte ich nicht nochmal sehen.
Fallen da jetzt auch nur unanständige Wortspiele dazu ein?
Ist doch kalt! Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Frieren die dann nicht dabei? Okay, komm. Ja, ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das nicht tatsächlich schon mal eher im Fernsehen lief. Ich hatte irgendwo auch
84. Dann, also beziehungsweise im Fernsehen 1983 einmal im SWR. Und 84 und 1990 im ersten.
Ja.
dann habe ich es wahrscheinlich auch schon 84 gesehen, weil ich war definitiv jünger als 14, als mich das so verstört hat. Das war halt auch eine relativ, 84, da war ich dann aber auch, war ich 11. Aber es hat mich trotzdem, nee, Quatsch, 84 war ich nicht 11, 73, da war ich 8. So, jetzt stimmt's. Das könnte dann ungefähr hingekommen haben und da dürfte mich dann, ja, so die Sterbeszene des Goink-Goink und so schon etwas geschockt haben. Ja, bevor wir zum Film kommen, wollten wir noch ein bisschen was über Möbius sagen, bevor wir jetzt hier den Film schon verraten, was da alles passiert. Moment, ich habe hier irgendwas. Jean Giraud.
Genau, Jean Giraud. Ja. 2012 gestorben. Mhm. Arbeiten unter dem Pseudonym als Möbius tut er seit 1974. Mhm. Erstmalig aber das Pseudonym verwendet hat unter einer Zeichnung 1963. Ja, habe ich mir mal so als Eckdaten rausgeschrieben.
Genau, vorher hat er als Schier den Comic Blueberry herausgebracht. Der ist ein Western-Comic, der ziemlich bekannt ist und als einer der besten Western-Comics gilt. Der war schon immer, also Jean Giraud war schon immer sehr auf Wild West geprägt, hat das auch in seiner Zeit an der Kunstakademie gezeichnet, sehr zum Missfallen seiner Lehrer, die das nicht mochten. Und als der 1955 seine Mutter in Mexiko besucht hat, also die Eltern waren getrennt, er ist bei den Großeltern aufgewachsen und die Mutter hat einen Mexikaner geheiratet und ist nach Mexiko gezogen, ist er mit 17 nach Mexiko, wollte eigentlich nur seine Mutter in den Semesterferien besuchen und ist dann da 9 Monate geblieben und hat dann auch sein Studium geschmissen.
Mhm. Ja, was halt so passiert.
Ja, naja, also was passiert ist, sagt er, das waren die Wüste, Drogen und Sex. Und das hat ihn dann so...
Das hätte ich jetzt geraten.
Und das muss ihn echt so dermaßen geprägt haben. Also er hat auch selber gesagt, die Wüste allein hat ihn so stark geprägt, wie das war ein absoluter Aha-Moment. Dieser Horizont, dieser flache Horizont, das Licht in der Wüste, das ungefähr so wirkt wie Licht im Schnee, weil diese helle Wüste, der Boden reflektiert das Licht. Das muss ihn total geflasht haben. Man sieht das auch in allen seinen Arbeiten. Immer wieder kommt immer dieses Wüstenmotiv. Man sieht es auch im Herrscher der Zeit am Anfang, diese kahle Planet mit der flachen Wüstenoberfläche. Er sagt, so eine Wüste, sagt er, ist etwas, die Trockenheit macht etwas, die bewirkt etwas. Die kann aus einem Stück Holz ein Kunstwerk machen. Also ähnlich wie diese trockenen Gewächse, die man am Anfang des Films auch sieht. All seine Wüstenbilder haben, er sagt, er zeichnet gerne einfach einen flachen Horizont, ganz flach, ganz gerade und dahinter einen zweiten Horizont mit kleinen Hügeln, denn die Hügel symbolisieren für ihn Ärger, der am Horizont herankommt.
Aufzieht.
Ja. Und das ist etwas, was mir aufgefallen ist, wenn später im Film Jafar auf den Planeten herunterfliegt, wo sie dann auf die Engel treffen, dann landet er direkt in einer Hügellandschaft und bewegt sich auch direkt in den Hügeln. Das heißt, da ist jetzt der Ärger der Ärger kurz bevor. Das fand ich ein sehr schönes Statement, das er mal in einem Interview gebracht hat, was ich sofort umsetzen konnte. Sagen wir mal so. Aber der ist eh abgefahren. Möbius hat dann Kontakt mit Schamanismus. Also der hat sich sehr für die Kultur, für die mexikanische Kultur, auch für die indianische Kultur, so generell für fremde Kulturen interessiert. Er war in Algerien stationiert als Soldat. Das hat ihn auch viel geprägt. Aber in Mexiko hat er dann Kontakt mit Schamanen gesucht und seine ersten Erfahrungen mit Pilzen gemacht. Er beschreibt das als einen totalen Albtraum, einen stundenlang. Aber es hat ihm geholfen, sein Bewusstsein von einer Ebene auf die andere rüberzubringen, was man in vielen von seinen Bildern und Illustrationen auch sehr stark merkt. Die sind zum Teil wirklich sehr psychedelisch und sehr, Ja, du siehst, dass der mit bewusstseinsveränderten Drogen sehr gute Erfahrungen und sehr ausgiebige Erfahrungen hatte, mehr als nur einmal Pilze schlucken. In den 80ern ist er nach Tahiti gezogen und hat da in einer Sekte gelebt, die auch die Ankunft von UFOs erwartet haben.
Ja, und wenn man sonst nichts zu tun hat, ja, schön. Nur zwei Jahre. Freizeit vertreib.
Ja, 2 Jahre und danach ist er dann nach L.A. gezogen und hat für Marvel, für Stan Lee den Silver Surfer gezeichnet.
Okay. Ja, wir sind ja eh schon öfters auf Möbius gestoßen. Mhm. Wir hatten ihn auch schon mal erwähnt in unserer Alien-Folge. Da war er ja eigentlich auch am Artwork ursprünglich beteiligt und ja. Rausgekommen ist dann, dass er effektiv die Raumanzüge designt hatte.
Ja, ich glaube, der war nur ein paar Tage da und danach hat er sich nämlich dann um den Herrscher der Zeit gekümmert. Aber dafür hat er dann noch einen richtigen Credit bekommen. Ist toll.
Ja, also scheinbar effektiv gehen jetzt noch die Raumanzüge. Die lassen sich jetzt wirklich auf ihn zurückverfolgen und der Rest ist so. Wobei, ich fand jetzt auch bei Herrscher der Zeit die Raumanzüge, die haben mich zum Teil stark an so Space Marines erinnert aus dem Warhammer 40k-Universum. Mhm. So klobig, es fehlten eigentlich nur noch die akzentuierten Helme anstelle von diesen Glaskuppeln. Aber ansonsten, es hatte der Raumfahrer, der Peel am Schluss rettet, der hat ja sogar noch dieses Gurtkreuz über der Brust. Also habe ich absolut gedacht, oh mein Gott, das ist hier aber stark von Space Marines inspiriert. So ta 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 ta.
Aber schau mal, auch der Raumschiff, den Raumanzug, den Jaffar trägt, und die Raumanzüge aus Alien, die sind wirklich sehr ähnlich. Also man merkt, woran der gerade kurz vorher gearbeitet hat, und Möbius gilt als ein unglaublich schneller Zeichner. Der zeichnet unglaublich schnell und kann sich da wirklich in so eine zeichnerische Trance versetzen. Der muss dann nur wenige Tage da gesessen haben und hat diese Raumanzüge für Alien so detailliert aber entworfen, dass Ridley Scott die fast 1:1 direkt übernommen hat. Und das ist bei so einem komplexen Design, finde ich, schon eine ganz schöne Leistung. Ich brauche da immer erstmal ein paar Tage, um überhaupt in irgendwas reinzukommen, wenn ich das Design für irgendwas machen muss.
Ja, es ist ja auch sehr detailliert. Sonst aus den 70ern, 80ern waren ja dann Raumanzüge auch schon mal einfach nur so silbern. Mit einer Glaskuppel oben drauf. Lustige bunte Streifen dann noch drauf. Und das sieht dann zumindest so aus, als wäre es irgendwie technisch nachvollziehbar mit Anschlüssen für Schläuche und Blinklichter und sowas.
Ja, er sagt selber, er hat sich nie für Anatomie interessiert. Das interessiert ihn gar nicht. Das sind so solche Behauptungen, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass das nicht stimmt, weil du siehst an seinen Zeichnungen, wie seine ganzen Details, die stimmen alle, die sehen alle plausibel aus. Wenn er pfuscht in Anatomie oder in Technik oder so, dann hat er gut gepfuscht. Dann hat man es wirklich nicht gemerkt, dass das Fantasie-Details waren. Also, ja, wo man es auch stark sieht, sein Einfluss ist das fünfte Element. Da hat er auch Schmidt gearbeitet. Also da hat er auch das Konzept.
Aber Artist Design. Genau, da war dann gerade ein bisschen aufs Design kommen, ist schön. Mir ist also noch wesentlich mehr das Design vom Vorgängerfilm von Lalou im Kopf geblieben, Der wilde Planet. Mhm. Das war natürlich noch wesentlich psychedelischer. Ich fand aber auch, dass die Figuren also detaillierter waren. Ich hab mich dann mal ein kleines bisschen schlau gemacht und habe dann festgestellt, also im Prinzip das Design und die Hintergründe kannst du auf Möbius zurückführen und die Figuren wurden leider dann relativ kostengünstig aus Kostengründen bei unerfahrenen Animationsteams gemacht, die sich auch noch die Arbeit aufgeteilt haben.
Ja, es ist leider immer so. Du siehst es im Film schon, dass manchmal ein besserer, manchmal ein schlechterer Animator dran saß. Besser, schlechter, ein erfahrener und ein unerfahrener. Du siehst es, dass sich die Figuren auch leicht verändern. Man muss genau hinschauen und dann Blick für haben, aber du siehst auch in den Animationen, manche Figuren sind unglaublich toll animiert. Diese Gnome zum Beispiel, das ist der Hammer, wie die sich bewegen. Da könntest du jede Animation mit denen einzelbildweise als anschauen und als Lehrstück für Animatoren verwenden. Und dann gibt's andere Sachen, da denkst du dir, mein Gott, wer hat denn das gezeichnet? Gesichtsausdrücke an den menschlichen Figuren, diese Crew von dem Schiff, Jaffa und die anderen, ja, die sind so starr.
Maton. Also das wirkt wie die günstigen Anime-Produktionen aus den 70er, 80er Jahren. Also der Qualitätsunterschied ist auffällig. Mhm. Sogar Farbabweichungen sind mir aufgefallen. Also manchmal zwar auch sicherlich beabsichtigt von der Tatsache, dass man halt eine verschiedene Beleuchtung darstellen möchte, aber manchmal halt auch wirklich, dass der von Szene zu Szene die Hauttöne sich ein bisschen variieren.
Das kann leider immer passieren bei solchen Produktionen. Das war ja alles noch auf Folie koloriert. Da passiert sowas tatsächlich schon mal, dass die Farbe nicht mehr, die muss ja angemischt werden. Also du hast ja die Farben für die Koloration auf Folie, die auf die Rückseite koloriert werden, sind häufig Mischfarben. Und wenn die Mischung nicht 100% stimmt, kriegst du einen Farbsprung. Blöd ist es, wenn das in der Szene passiert, wenn plötzlich die Farbe alle ist und du aber noch 20 Folien kolorieren musst. Wenn es von einer Szene zur nächsten passiert, ist es auch blöd, kann aber auch schon mal eher passieren und unter Umständen dann nicht so schlimm auffallen, wenn es eine Totale dann ist oder so.
Aber bei der IMDb in den Trivia Facts stand ja auch drin, dass das Animationsstudio selbst zugegeben hat hinterher, dass sie Gesichtsausdrücke auch nicht so gut können.
Ja.
Irgendwie Facial Animation wäre nicht so ihr Steckenpferd.
Das ist wohl ganz offensichtlich gewesen.
Ich hab in einer Szene das ganz krass gemerkt, dass da jemand anders plötzlich was animiert hat. Und das war, als dieses Chaos bei den Geflügelten, bei den Engeln losbricht, weil die plötzlich anfingen, die Figuren zu schraffieren. Und die Animation plötzlich irgendwie wesentlich weicher gewirkt haben.
Kann aber auch einfach ein stilistisch gewollter Bruch gewesen sein. Man darf jetzt auch nicht zu sehr diese Aufteilung Möbius und Animationsstudio machen. Möbius war ja kein Animator, der war vollkommen unerfahren, was Trickfilm angeht. In dem Studio ist auch berichtet worden, wenn als Möbius und Lalou da ankamen, in Budapest war Möbius vollkommen fasziniert, dass seine Figuren sich bewegt haben. Also das Design für die Figuren stammt schon von Möbius, aber die Zeichnungen, die wir im Film sehen, natürlich nicht.
Und bei allem, und irgendwie gefühlt ist bei allem, was statisch ist, sei es nun ein Raumschiff oder sonst was, so als was ich im Prinzip einmal auf eine Folie zeichnen kann und das dann bewege, da sehe ich persönlich zumindest dann wieder die viel stärkere Verbindung zu Möbius als bei den Figuren. Bei den Figuren kann man sagen, okay, es ist ein grobes Design, aber speziell Raumschiffen oder sowas, die fand ich also unglaublich detailliert. Raumschiffe, die Hintergründe.
Ja, so einfach funktioniert es nicht. Also diese großen Raumschiffe, die sind zum Teil nicht wie die Figuren auf Folie gezeichnet und koloriert, sondern das sind dann Props und BG-Elemente. Die werden richtig gemalt, die werden dann zum Teil ausgeschnitten und einkopiert oder ausgeschnitten und auf Folie gelegt. Da hast du ein Background-Department, das macht dann auch nicht Möbius selber, vermute ich, hat nicht Möbius selber gemacht, obwohl ich es jetzt nicht sagen kann. Ich halt, es wäre möglich, weil sein Stil ist ziemlich perfekt getroffen, aber da wird es Background-Kolorateure gegeben haben und Background-Artists, die dann in der Regel sehr sorgfältig und aufwendig an jedem einzelnen Bild, und du siehst ja Backgrounds teilweise nur für ein paar Sekunden, aber da sitzt dann einer endlos lange dran und malt das detailliert und bis ins Kleinste aus. Das ist das, was mich immer total fasziniert hat und heute noch total flasht. Ich brauche für eine Zeichnung, also zumindest beim Animieren, eine Minute. Wenn ich länger als eine Minute an einer Zeichnung gesessen habe, war das zu lang, weil ich ja noch ganz viele weitere machen muss, damit sich das Männchen, das ich da mache, dann auch bewegt. Und das hat sich bei mir auch so im Zeichnen. Wenn ich mal mit dem Zeichenblock irgendwo, also gezeigt, wenn ich mal mit dem Zeichenblock irgendwo gesessen habe, habe ich schnell gezeichnet. Länger als ein paar Minuten an einem Bild, dann bin ich nervös geworden. Und ich kenne dann einen Kollegen, der sich auf Background-Design und Background-Layouts damals spezialisiert hat, der Martin Schlierkamp, der kann Stunden an einem Bild sitzen, Stunden und Tage, und das bis ins Kleinste auspingeln und hat da eine sagenhafte Geduld. Aber eine schnelle Zeichnung in einer Minute, da wird er nervös. Genau umgekehrt. Bei mir, ich könnte nicht stundenlang an einer Zeichnung sitzen, da juckt es mich, da will ich aufstehen und weiterlaufen. Ein anderes
Hast du
Motiv
noch
finden.
nie ein Ölbild gemalt?
Nein. Doch, aber es hat meine Wohnung voll gestunken, dann habe ich es aufgegeben.
Wollen wir dann eigentlich erstmal auch eine Inhaltsangabe abgeben? Oder
Wollte
sind
ich
wir jetzt
schon
noch
die
bei?
ganze Zeit vorschlagen, ja.
Ja.
Weil wir das nicht so richtig vorbereitet haben, eine Inhaltsangabe. Manchmal denkt man an solche Dinge zuletzt. Wollen wir das machen wie das Bahnhofskino und die Inhaltsangabe von Dings O, von OFDB,
OFDB, ja.
von der Online-Filmdatenbank vorlesen?
Und genau wie beim Bahnhofskino ist die geschrieben von Moonshade.
Ja. Das
Ich weiß
wollte ich
nicht, wie
gerade
viele,
fragen.
ja, wie
Ja,
viele
machen wir das. Ja.
tausend Inhaltsangaben geschrieben hat. Wer will vorlesen?
Wollte ich gerade fragen. Wie knobeln wir es aus?
Ich kann wohl, wenn ihr nicht wollt.
Dann machst du das, ja.
Nach einem Raumschiffabsturz auf dem Planeten Perdide ist der siebenjährige Piel der einzige Überlebende. Wir können jetzt schon mal besprechen, wie viele Fehler da drin waren in
Ich
diesem
zähle gerade
Satz.
schon mal mit, ja.
Auf sich allein gestellt auf dem unwirtlichen Planeten sieht er sich immer wieder den Angriffen von Riesenhornissen ausgesetzt. Seine einzige Verbindung ist das Funkgerät, das ihm Kontakt zu seinem väterlichen Freund Jafar lässt, der mit seiner Crew bereits unterwegs ist, Piel zu retten. Allerdings warten auf dem Weg einige Gefahren auf die Retter und eine unerwartete Überraschung am Schluss.
Danke an Moonshade. Ich habe irgendwann das Zählen aufgegeben. Also Raumschiffabsturz, das weiß man nicht. Aber so wie ich das
Ne.
gedacht habe, haben die Familie von Piel auf dem Planeten gesiedelt. Das waren Siedler. Und das ist der Planet, klar, auf Französisch ist es der Planet Perdit mit E, aber wenn du das auf Deutsch schreibst, dann ist es der Planet Perdida. Und wie alt würdet ihr sagen, war Piel?
Ich glaube, Jafar selber, der ja der Freund von dem Vater von Pierre ist, schätzt ihn irgendwann im Film auf zwischen 5 und 10. Das ist, glaube
Zwischen
ich, die Angabe, die man kriegt.
5 und 10 Erdenjahren. Das ist auch eine
Ja.
interessante Zeitangabe, weil erstmal, ich würde den also nicht viel älter als 5 schätzen und zwischen 5 und 10 ist schon eine sehr weite Schätzung. Entweder hat da die relative Zeit irgendwas mit zu tun, dass Schaffer das nicht genau was sagen kann, oder der hat schon sehr lange den Kontakt mit seinen Freunden verloren.
Ja, er wirkt auch überhaupt nicht betroffen, als er dann erfährt, dass Claude gestorben ist.
Ja,
Vielleicht liegt es auch an den Gesichtsanimationen, dass die keiner hingekriegt
da
hat.
können wir mal generell im ganzen Film reden über emotionale Reaktionen sämtlicher Figuren. Das ist sowieso sehr eigenartig. Aber also Piel hätte ich jetzt höchstens auf 5 oder 6 geschätzt. Ich glaube
Ja,
nicht
also
älter
10
als
ist er
6.
nicht.
Nee, im Leben nicht.
Vielleicht
Ich
hat
hätte
Moonshade auch
7
einfach
angenommen.
gesagt, ja, die sagen zwischen 5 und 10, dann schreibe ich 7, das ist die Mitte.
Ja, wahrscheinlich. Auf sich allein gestellt, auf den Planeten, sieht er sich immer wieder den Angriffen von Riesenhornissen ausgesetzt. Kann man
Nein.
zwar so sagen, weil man am Anfang erzählt bekommen hat, dass die Hornissen angegriffen haben und man sieht einmal den Schwarm über diesen Dolinenwald, in dem er sich dann versteckt, fliegen, aber man sieht sie da auch nicht und erst am Schluss wird er von Hornissen angegriffen. Einmal. Zweimal, wenn man noch diese Rückblenden mitzählt. Das ist aber auch nicht richtig. Und dann der Kontakt zu seinem väterlichen Freund Jafar. Da kann man jetzt nicht wirklich sagen, dass das falsch ist. Es klingt nur einfach total blöd.
Ja, aber er kennt ihn ja vorher nicht und er weiß ja nicht mal, dass er Jafar heißt. Er
Stimmt.
nennt ihn ja die ganze Zeit
Ja.
Mike.
Das ist wahr. Ja, Mike, weil sein
Mike.
Vater ihm sagt, das
Ja.
ist das Mikro und sagt einfach Mike zu ihm.
Ja,
Also
das
und er weiß ja nicht mal, dass am anderen.
fand ich ein bisschen merkwürdig, als Grundprämisse, dass ein Kind, das mit einem weltraumfahrenden Vater unterwegs ist, das Prinzip eines Mikrofons nicht versteht.
Eines Funkgeräts, eines Mikrofons. Das
Ja.
ist mir auch irgendwo, ich dachte auch, dieses Kind ist eigenartig. Also deswegen würde ich den sogar noch eher noch jünger schätzen. Nur für einen Vierjährigen ist er zum Beispiel, finde ich jetzt ein bisschen zu weit. Aber ich hätte den unter Umständen sogar noch sehr viel jünger, dass der wirklich nichts versteht. Weil,
Sagen wir, er ist speziell begabt.
Das wäre nicht mal auszuschließen, fürchte ich.
Würde auch zum Teil den mangelnden Reaktionen erklären.
Ja, aber das.
Also speziell die emotionalen Reaktionen.
Ja, ich meine, am Anfang sieht man die ja mit so einem Fahrzeug, er nennt das eine Spinne, das ist so ein
Speeder,
ein Geländespeeder.
Ein Rover, genau, so ein Mars-Rover-Dingelchen mit geiles, langen Beinen.
Tolles Design. Geiles Design. Es ist auch schön, wie das einfach nur so über so eine Fläche fährt und die Beine ein bisschen wackeln.
Ganz, und der Sound dazu.
Ja, dieser Synthesizer.
Synthesizer soll Turbine darstellen.
Ja, das ist überhaupt die Musik, das ist schon klasse. Heute wirkt das alles etwas altbacken, aber in den 80ern war das wahrscheinlich gerade richtig, richtig heiß, diese Synthesizer-Space-Musik.
Oh, sehe hier gerade ich habe hier vor mir liegen noch einen Artikel aus einer alten Fernsehzeitschrift, den werden wir auch verlinken, den die deutsche Herrscher der Zeit Fanpage netterweise bereitstellt. Das fällt mir gerade ins Auge. Und das leise Pfeifen, das die Raumschiffe bei ihrem Flug im All erzeugen, tönt aus der Pfeife eines schwach kochenden Wasserkessels.
Und die Hornissen waren, glaube ich, brutzelnde Zwiebeln in der Pfanne.
Ja.
Oh.
Das ist cool.
Deswegen habe ich Hunger bekommen.
Ja, ich fand die auch sehr appetitanregend.
Ihr sagt jetzt die Musik war mir auch im Kopf geblieben und die war auch, als ich den Film dann, weiß ich nicht, 2005, 2006, 2007 irgendwann nochmal geguckt habe. Das Einzige, wo ich auch dachte, da lief mir so ein Schauer des Ekels über den Rücken.
Naja, also wenn ich von Musik rede, meine ich eigentlich alles abseits der Songs.
Okay. Oh Gott, ja, aber da Songs, kommt auch ja. nicht, da kommt wirklich nicht viel drin vor, ist mir dann aufgefallen, weil ich jetzt im Kopf hatte, dass mir die Musik nicht gefallen hat. Und jetzt ist mir aufgefallen, da kommt gar nicht so viel Musik drin vor.
Es gibt eigentlich keinen richtigen Soundtrack. Es gibt am Anfang und am Ende Musik, Intro und Outro. Dann wird zweimal gesungen. Einmal das Lied vom Southpaw.
Und zwischendurch halt hauptsächlich atmosphärische Drones. Also ja, okay, das ist halt Frage, ob man das als Musik definiert. Ich kenne diese Form des Drone-Sounds, also dieses dröhnenden. Das sehe ich auch als Kunstform. Also das ist für mich auch eine Art Soundtrack. Und da kommt halt sehr viel drin vor.
Geht schon in die Richtung, kann man es so definieren. Würde halt auf einer Soundtrack-CD sich nicht so besonders gut machen.
Nee, aber ist eher so ambient, ja.
Möchte ich den Gesang der Prinzessin, so einsam, kleiner blonder Held, so einsam, möchte ich das nochmal hören? Also auch nicht so wirklich.
Nee, eigentlich nur das Sauflied, das dann abgebrochen wird, das eigentlich das beste Lied vom Ganzen dann ist.
Das Sauflied, so. Ich probiere jetzt mal was. Hoffentlich versagt meine Stimme nicht. Wir können das Sauflied entweder vorspielen oder ich kann es vorsingen auf der Ukulele. Was wollt ihr?
Du singst auf der Ukulele.
Versuchen. Ich spiele auf der Ukulele. Ich versuche das jetzt mal.
Abspielen können wir immer noch.
Ups, ich bin ins Mikro gestoßen. Das war gut. Einmal schon lange her, 1000 Jahr oder mehr, saß ich auf dem Saturn, so wie ein kleiner Wurm. Plötzlich wurde mir so schlecht, mir war die Höhe nicht recht, inwendig wurde ich schwach, so wurde der Saufbold wach. Ich trank 10 Gläser leer, möglicherweise mehr, dann war mir wieder klar, dass ich der Größte war, der größte Sonderfall im ganzen Weltenall.
Ich würde ja fast behaupten, dass deine Version gerader klang als die im Film.
Das ist durchaus schwer möglich, aber durchaus unwahrscheinlich, aber möglich.
Ich glaube, wenn wir Felo eine Metallplatte in den Kopf einsetzen, dann klingt es ähnlich.
Ja,
dann halt bitte, das und ja, dann kann man die Tür nicht mehr treffen.
Pläne, du. Also.
Aber Felo, als ich den Song gehört habe, musste ich eigentlich dich vor Augen auf der FedCon draußen im Biergarten. Bitte nächstes Jahr.
Ja, ich mache ein Silbert-Cosplay.
Nee, das ist auch schön, auch den schön den Song zu singen, das passt schon. Also ich zu Cosplay verlangen wir ja gar nicht mal, aber...
Auch der Bart wird ohnehin immer grauer, das ist nicht mehr lange hin, auch Körperbau und Statur. Ich muss ja eigentlich nur so ein orangenes Wams und eine komische Baseballkappe und zwei verschiedenfarbige Socken anziehen. Mhm. Silbert, das ist überhaupt eine seltsame Figur. Wollt ihr noch, wenn wir gerade noch bei der Musik sind, noch irgendeinen Original-Song eingespielt bekommen, dass wir das mal den Hörern klar machen können, wie das wirklich klingt?
Mach die Augen zu, kreise mit dem Finger über dem Soundboard und drücke einfach nach unten.
Das ist gefährlich, weil dann kommen, wer weiß was da raus.
Ach, schade.
Du kannst ja nochmal den Totengesang am Ende, ja, den du genau, auch schon... Das als Ukulelenversion dargeboten hast.
Habe ich übrigens gerade selber gesungen.
Das ist für mich so ekligste.
Du hast ja was weggeklemmt und dann ging das ganz gut.
Das ist für mich echt so ekligster 80er Jahre Synthi-Schmalz.
Ja,
also
Jean-Pierre Bunter, um den Namen.
Der Sound meiner Kindheit. Also ich fand, ja, es ist Synthi-Schmalz auf jeden Fall, aber irgendwie. Ja, ich habe jetzt irgendwie in der letzten Woche lief auf Arte die unendliche Geschichte. Das ist genauso Sinti-Schmalz. Es ist halt, mit dieser Klaviatur spielst du direkt auf meiner Seele.
Ja, geht mir ganz ähnlich, weil das für mich auch automatisch Weltall sagt und Science Fiction. Ich bin da so geprägt, wahrscheinlich möglicherweise echt durch die Musik hier oder durch einfach ähnliche Sachen. Da gab es ja wahnsinnig viel zu der Zeit, dass wenn ich an Science Fiction Musik denke, denke ich.
Ja, diese sphärigen, flächigen Synthesizer, da es ist echt, trifft immer wieder.
Ja, so ist es. Ich wollte auf irgendwas anderes noch hinaus, hab's wieder vergessen.
Warum hängt mir jetzt Vangelis von Blade Runner im Kopf? Das schlägt in die gleiche Richtung. Müssen wir recherchieren, welche Synthesizer da verwendet werden. Wahrscheinlich sind die gleichen Geräte. In dem Bereich sind die Synthesizer, die damals verwendet wurden, eigentlich heutzutage mehr oder minder noch identisch. So Roland, die Roland-Geräte, werden immer noch verwendet. So gewisse Sounds, die findet man immer wieder.
Ja, durchaus möglich.
Ja, also es ist auch nicht alles an der Musik, aber diese synthetischen Cembalo-Töne oder wie man es beschreiben soll. Dieses Puckern im Hintergrund finde ich auch nicht schlecht.
Ja. Aber es hat auch irgendwie am Schluss dazu gepasst, dass diese Weltraumstation, die von so einer geometrischen Form eingefasst wird, das wirkt auch alles so synthetisch.
Ja.
Dass diese synthetische Musik tatsächlich passt. Ich fand, da hat sie auch, im Gegensatz zum Anfang, da hat mich das eher gestört. Die Anfangsmusik, die ist dagegen sehr 0815. Die spiele ich jetzt auch nicht vor, weil die wirklich nicht so viel hergibt. Das ist nur bum, Klänge, Synthesizer, nicht so spannend. Dagegen hat mir das am Ende, gerade auch weil es am Ende vom Film ist und es irgendwie, auch wenn die Story sehr krude wird am Ende, aber trotzdem ein sehr schönes Ende ist, holt mich dann diese Musik mit dem Abspann nochmal ab und gibt mir so ein schönes Gefühl.
Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, hat mich der Anfang wahnsinnig stark an Alien erinnert. Ist ja auch ungefähr derselbe Zeitraum, da liegen wir ganz nah beieinander. Also an die Titelmelodie von Alien, der ist es ja auch, oder beziehungsweise der Anfang von Alien, das sind ja auch so ganz, ganz getragene, langsame Töne.
Ich hab's echt nicht mehr in Erinnerung.
Aber ich glaube, ich schmeiße da auch gerade irgendwie was durcheinander.
So, ich mache jetzt hier einen Cut. Und den zweiten Teil unserer Herrscher der Zeitbesprechung könnt ihr dann in der nächsten Folge hier in der Vision hören. Das ist eine etwas längere Hälfte, wollte ich gerade sagen. Das stimmt nicht ganz. Aber ich konnte es schlecht genau an einer Stunde schneiden, weil dann wäre es thematisch so quasi mitten im Wort geschehen. Wenn euch das gefallen hat bisher, was wir so zu erzählen gehabt haben, dann hört euch auch den Rest der Folge an. Da geht es dann mehr um den Film und auch um die Romanvorlage und die Unterschiede dazu. Bis bald. Tschüss.
Des Podcast-Imperiums.